Der Bela Bareni, das wissen ja die meisten, hat ja dieses Sicherheitskonzept, das man im W111 verwirklicht hat, hat er ja maßgeblich erfunden. Also dieses Knautschzonenprinzip, wenn man das Auto anguckt, das ist ja auch innen, ich sage mal, sehr, sehr gut gemacht diesbezüglich. Der Clou ist nur, und natürlich kennt heute jeder die Crashtests von der Flosse. Der Bela Bareni hat gesagt, so geht es. Und man hat das Auto auf den Markt gebracht im Juli 1959 und im November 1959 den ersten Crash gemacht. Das ist der Wahnsinn, oder? Man hat so viel Vertrauen, so viel Gottvertrauen gehabt, dass man mit diesem Auto den Meilenstein schlechthin macht und dass das alles so funktioniert, ohne es überhaupt erprobt zu haben.
Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils.
Mein Name ist Carsten Arndt. Herzlich willkommen zu Teil 2 mit Bernhard Wippern. Der Mercedes-Qualitätsfanatiker hat in der letzten Folge ja schon tiefgreifende Einblicke in die Fahrzeugentwicklung gegeben und auch dieser Teil hat mich schon beim Interview fasziniert und ich finde, man schaut danach noch einmal ganz anders auf Autos und einige ihrer Details. Zum Beispiel Modellpflegen, bei Mercedes Mopf genannt. Das sind eben nicht nur mal eben ein paar Kunststoffteile, die jetzt lackiert sind oder die etwas anders gestaltet werden. Hin und wieder entsteht eigentlich fast ein neues Auto, das optisch dann noch ein bisschen an den Vorgänger erinnert. So, und jetzt viel Spaß mit diesem zweiten Teil mit Bernhard Wippern.
Ja, und dann war es bei mir so, dann habe ich einen Schnitt gemacht, dann kam der Ruf von unserem Standortleiter, dass in Südafrika das Lichterloh brennt und man doch das Werk dort umbauen müsse und man ja jetzt im Vorstand entschieden hätte, dass man, es gab ja zwei Szenarien in der Zeit, wo die Apartheid dann zu Ende ging, das Werk, unser Werk in Südafrika ist ein Werk, das 1948 schon auch entstanden ist, noch unter anderer Regie, übrigens mit einer ganz tollen Fahrzeughistorie, da hat man also alle möglichen, von DKW über Chrysler, Buick, Alfa Romeo, also da ist alles gebaut worden.
In Südafrika?
Also. Ja, ja, okay. In dem Werk, ja. Okay. CDA hieß die Firma ursprünglich, Car Distributor and Assembler, kurz CDA, mhm. Und von der hat Mercedes das Werk gekauft, von dieser Firma. Und jetzt war die Frage, war natürlich ein CKD-Werk, war bis 1999 CKD-Werk, also completely knocked down. Das heißt, Auto kommt in der Kiste, fix und fertig zerlegt und man steckt praktisch nur zusammen. Man hat also Varianz 0, es gibt nur, keine Ahnung, schwarzes Interieur, es gibt nur 5 Außenfarben, SAs und so, Lines-Konzept ging alles nicht. Und dann hat man sich überlegt, machen wir das Ding jetzt zu, weil waren auch sehr, sehr geringe Stückzahlen. Als ich runterkam, waren es 9 E-Klassen und, glaube ich, 18 C-Klassen, also 9 210er und 202 waren es 20 Wagen.
Und das hat also, man gemacht, ganz kurz, aus Zollgründen, ne? Also um die günstiger
zusammen zu bauen. Das hat man gemacht, ne? Aus Zollgründen, ja. Das Südafrika hat immer schon Zoll, Einfuhrzoll erhoben für Automobile, die nicht dort gefertigt sind. Und um den Zoll zu umgehen, musste man eine entsprechende Wertschöpfung im Inland haben. Und das ist dann nochmal Mitte der 90er, da gab es einen sehr kreativen Wirtschaftsminister, der hat ein Programm aufgelegt, das MIDP, Motor Industry Development Program nannte sich das. Und das war ein sehr kompliziertes Programm, das aber zum Ziel hatte, im Grunde genommen sehr attraktiv für Automobilhersteller zu sein. Und BMW in Roslyn, VW in Uitenhage und Mercedes in East London waren ja auch schon da. Mhm. Und auf das hat das Programm abgezielt, dass die eigentlich mehr Kohle ins Land schieben und damit eigentlich mehr Arbeitsplätze schaffen und auch mehr Know-how ins Land bringen. Mhm. Dieses MIDP-Programm hat auch bei Mercedes wie auch bei unseren Wettbewerbern dazu geführt, dass man mehr macht. Und jetzt war die Fragestellung, zumachen oder eben das Werk wirklich upgraden, weg von diesem CKD hin zu einem Fully-Build-Up-Werk, also mit normalen Logistikprozessen, wo sie dann jetzt am Beispiel der E-Klasse eben ein Elegance, ein Avantgarde oder ein Classic kaufen können und können eben auch, keine Ahnung, die Interieurfarben, die sie hier gewohnt sind, eben auch dort kennen. Mhm. Weil nur dann hätte es ja Sinn gemacht, oder hat es Sinn gemacht, tatsächlich zu investieren. Denn nur dann wären sie ja in der Lage gewesen, zum Beispiel in Australien oder in Japan ein solches Fahrzeug zu verkaufen. Der japanische Kunde hätte ja nicht akzeptiert, dass, keine Ahnung, kauft er graue Sitze, kriegt das Auto aus East London, kauft er rote Sitze, kriegt er Sindelfingen, das hätte er nie akzeptiert. Und dann hat der Vorstand gesagt, okay, machen wir, aber dann muss es da unten jetzt natürlich ein paar Änderungen geben. Die Autos sollen kein Jota schlechter sein als die Deutschen, also Bremen und Sindelfingen war ja für die C-Klasse damals noch dominant. Sindelfing hat damals noch mehr gemacht als Bremen, aber das waren die beiden C-Klasse-Standorte, wie ja auch schon beim 190, beim W201. Und es ging dann darum, eine Milliarde Rand, das waren dann 300 Millionen, dann doch zu investieren in das Werk für eine neue Lackierung. Die Lackierung war, also die alte Lackierung war aus den 80ern. Ich glaube, mehr muss ich nicht sagen. War natürlich keine Wasserbasis, war von der Vorbehandlung veraltet. Also war, kurzum, mit der konnte man keinen Blumentopf gewinnen. Also das war für CKD in Ordnung, aber das strategische Ziel war, man wollte die Rechtslenkermärkte exklusiv nur aus Südafrika bedienen, allen voran die EU mit Großbritannien natürlich, dann natürlich das gesamte Ozeanien und Japan.
Australien so?
Ja, Australien, klar. Ja, ja. So, und jetzt musste man natürlich das Qualitätsniveau auf das anheben, was es in Deutschland üblich war, und das war ein ziemlicher... Da gab es einen gewissen Gap, ja.
Das haben sie schon mal gefüllt bei Saab.
Genau, und dann kam derjenige, der mir damals freie Hand bei Saab gegeben hat, ist natürlich auch längst im Ruhestand, der dann, wie gesagt, später unser Entwicklungsvorstand wurde, der hat gesagt, ja, da müssen Sie jetzt hin, da müssen Sie jetzt helfen. Da baue ich jetzt einfach, das ist Ihr nächster Karriereschritt. Und unser damaliger, bis vor kurzem, vor einem Jahr, war ja der Wilfried Port noch, unser Personalvorstand, der war damals Werkleiter, der war mein Chef. Und ich war dann so der zweite oder dritte Expatriat und ich hatte das Qualitätsmanagement als ehrenvolle Aufgabe. Und die simple Aufgabe hieß, du musst halt dahin kommen, dass diese Märkte eben zufrieden sind und dass die gute Autos kriegen. Jetzt können Sie sich vorstellen, dass das ein bisschen schwierig war, ja. Insbesondere war es natürlich auch so, dass die Märkte überhaupt nicht begeistert waren von Fahrzeugen, die sie zukünftig statt aus Made in Germany jetzt aus Made in South Africa kriegen. Das war also neben der technischen Herausforderung, die sicherlich dann ziemlich knifflig war, war es vor allem eine politische, eine politisch-ideologische. Und es hieß dann nur, ja, guck, dass du die halt irgendwie auf deine Seite kriegst. Also waren Reisen angesagt, waren viele Kontakte, war viel Social Engineering angesagt, muss ich sagen. Und natürlich, also wenn man in der Ferne quasi das Social Engineering, Händler besuchen in Japan, was gefällt euch nicht, was ist euch wichtig? Und das ist so das eine gewesen. Das andere natürlich, die Standards auf das Niveau zu bringen. Da war die Lackierung schon mal ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Aber es war eine sehr, sehr spannende Zeit. Ich hatte es Ihnen ja auch schon mal gesagt, der Nelson Mandela war damals ja Staatspräsident und hat auch regelmäßig bei uns reingeschaut. Also das war eine tolle Sache. Er wohnte ja unweit des Werkes.
Okay.
Ist ja auch dort geboren.
In Kapstadt oder wo?
Nein. In der Provinz Eastern Cape. Ja.
Eastern Cape, okay. Ja.
Der Ort, das ist ein ganz kleines Nest, wo der herkommt. Aber es sind ungefähr 25 Kilometer vom Werk, wo er wohnte. Er hat natürlich in der Regierungszeit war der natürlich nicht allzu oft zu Hause. Aber wenn er zu Hause war, ist er regelmäßig vorbei. Und wir hatten ja dort auch so eine Werkskantine und natürlich auch ein Casino. Und da waren wir dann regelmäßig mit ihm zu essen. Also er war einige Male dort.
Beeindruckend,
und hat sich auch immer erkundigt und hat uns als Management-Team so in dunklen Zeiten, wenn wir wirklich nicht mehr wussten, ob wir es dann irgendwie hinkriegen, auch den einen oder anderen wirklich öffnenden Ratschlag gegeben. Also das hat jetzt nichts mit dem Interview zu tun, aber das muss ich schon sagen. Hab selten jemand erlebt, der so zierlich, so klein, so leise spricht, so vermeintlich unbeeindruckend, aber in dessen Aussage eine solche Weisheit steckt, das ist, muss ich sagen, eigentlich noch nie vorgekommen. Also das war schon super. Der konnte sich in die Dinge reinarbeiten, hat überhaupt nichts von der Technik verstanden und wir haben ihm, ich sage es mal, grob umrissen, wo es gerade ein bisschen schwierig ist. Und dann hat er gesagt, habt ihr mal in die Ecke geschaut? Und dann hat er gesagt, ja, wie meint er jetzt das? Ja, okay, einfach mal sacken lassen, ja. Und ja, das okay. Hat sich dann oft als nicht ganz schlecht rausgestellt.
Ja. Beeindruckend, ne?
Ja, war wirklich beeindruckend. Ja. Und auf jeden Fall kann man ja heute, das wissen ja heute alle, heute ist ja das Werk 175 längst, ich sag mal, etabliertes Werk in unserem Werksverbund, neben vielen anderen Werken auch. Und macht ja heute auch den 205, den 206 jetzt. Ne? 205 ist ja jetzt schon wieder Geschichte. Hat also dann die folgenden C-Klassen hinbekommen. Und aus dem kann man, glaube ich, ablesen, die Mission hat dann am Ende funktioniert. Aber nette Anekdote zum Beispiel, es war ja eine Voraussetzung, dass man natürlich auch eine Einfahrbahn, wie wir das nennen, also eine kleine Erprobungsbahn braucht auf jedem Standort, weil man muss die Autos ja fahren, man muss die ein bisschen schneller fahren können, man kann ja da nicht immer eine rote Nummer ranhängen, wobei ich hatte natürlich als Crewchef eine rote Nummer 2 mit Governmental Approved High Speed Testing.
Oh, und dann durften Sie fahren, so schnell sie wollten.
Auf ausgesuchten Strecken bis zu 160 km/h fahren. Das war natürlich das geilste Kennzeichen, was es gibt. Ja.
Ohne Witz.
Aber ohne Witz, ja. Das war dann also eine normale rote Nummer und dann nebendran kam dann zum Packen mit Magnetleiste auf den Kofferdeckel dieses Governmental Approved High Speed Testing. Einmal vorne, einmal hinten, vorne auf dem Motorhaube. So. Das war natürlich ein Statussymbol schlechthin und man musste da aber natürlich vorsichtig mit umgehen. Aber diese Einfahrbahn gab es jetzt in East London also gar nicht. Und Anekdote insofern lustig, unser damaliger Fabriktechnikchef, der also für die Bauplanung auch zuständig ist, ist leider längst verstorben, sagte dann irgendwann, du, ich habe noch nie eine Steilkurve gemacht. Wie schnell muss man denn da jetzt fahren und welcher Winkel? Und das war abends schon zu vorgerückter Zeit. Ja. Und da habe ich echt mal ein Tabellenbuch geschnappt, das Bosch Kraftfahrzeugtechnisches Taschenbuch und habe gedacht, Menschenskinder, welchen Winkel brauchen wir denn, wie schnell müssen wir denn fahren? Und habe dann mit ihm zusammen abends um 21 Uhr, sind wir vor dem Werksplan gesessen und dann gesagt, da hinten machen wir die Steilkurve. Und dann hat er gesagt, jetzt muss ich aber wissen, welchen Winkel. Und dann habe ich wirklich gesagt, also gut, 100 km/h müssen wir fahren. Also gut, dann gucken wir, dass die Kurve bei 100 km/h oder bei 90 km/h war es, glaube ich, dass die Querkraft frei ist. Und habe dann höchstpersönlich mit dem Taschenrechner ausgerechnet und so ist die Bahn entstanden. Und genauso ist sie gebaut und zum Glück hat es auch funktioniert.
Ja.
Das war also dann wirklich Dusel. Ja, als dann die offizielle Abnahme war, war ich auch Gott froh, dass ich nicht falsch gerechnet habe, weil ich glaube, da hätte ich ein bisschen Ärger bekommen. Nein, Spaß. Also das, ja, das hätte man sicherlich noch ändern können. Aber ja, sind viele, viele tolle Sachen gewesen. Und ich sag mal, in Südafrika, das ist schon ein besonderes Land gewesen, muss man wirklich sagen, was damals in einer unheimlichen Umbruch, in einer unheimlichen Veränderung einfach gewesen ist. Und es war keine ganz einfache Zeit, aber als ich dann gegangen bin, war der 203 auf Kammlinie und die Qualitätszahlen, einmal die internen Audit-Ergebnisse, wo die Fahrzeuge ja ein bestimmter Prozentsatz sehr genau angeschaut werden, aber eben auch die G&K-Quote und Rate, Garantie und Kulanz. Das ist ja das, was sozusagen beim Kunden dann ja auch Ärger macht, bleibt die Kiste liegen. Da waren wir dann auf deutschem Niveau und das war ein super geiles Gefühl, muss ich sagen. Gerade die Kammlinie erreicht und ich kam dann nach Sigelfingen zurück, da konnte ich dann sagen und war dann wirklich so Mission accomplished, ja, ja. Gott sei Dank. Ja. Auch wenn das teilweise wirklich auf Messerschneide stand. Also da gab es dann schon mal Punkte, wo ich auch gedacht habe, ich bin mir nicht mehr sicher, ob wir das hinkriegen. Ja.
Ja,
das die Zeit, der Zeitanspruch war extrem tight. Und die politische Lage war schwierig. Ja, man musste ja im Hafen erstmal ein Terminal bauen. Es ging ja alles per Schiff weg, klar. Also normal können sie knicken, das Straßennetz und so können sie alles streichen. Geht also alles nur per Schiff. Jetzt musste der Hafen umgebaut werden. Ne? Da muss natürlich ein Vorplatz für den Hafen. Dann müssen sie gucken, dass die großen Pötte da auch reinkommen. Dann haben die Jungs vergessen, dass sie tief genug ausbaggern. Und
das war alles in ihrer Verantwortung?
Nein, natürlich so, nicht. Aber man muss ja immer drauf gucken.
Ja, ja, klar.
Wir haben ein sogenanntes First-Line-Team, also ein Werkleitungsteam gehabt mit einer rollierenden Vertretung des Chefs. Und natürlich am Ende in dem Team mussten wir uns alles angucken. Ja? Klar, ja. Und da kommt man anderen Fragen vorbei. Und da habe ich gesagt, wenn wir jetzt 300 Autos oder 200 Autos mehr reinpacken, ja, kein Problem, packen wir mehr rein, geht auch noch. Also gut. Und dann kamen dann halt so Dinge. Und dann hat das blöde Schiff halt mehr Tiefgang und da ging es nicht mehr rein. Da musste man nochmal nachbaggern. Und also es ist lauter so Dinge, die gibt es halt nicht in Deutschland. Da ist alles bürokratisch. Ja, ja. Das war eine Phase. Das habe ich sehr genossen, muss man sagen. Da konnte man dann auch wirklich noch sehr, sehr unkonventionell Dinge tun. Aber es muss am Ende trotzdem alles funktionieren. Und das ist das große Problem in solchen Bedingungen. Man kann zwar sehr, 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 sehr schnell sein, aber ich glaube, hätten wir damals bei den ersten Schiffsladungen, die wir nach Japan geschickt haben, ja, der japanische Markt ist ja bekannt, extrem schwierig, vor allem vom Lack her extrem anspruchsvoll. Also die Japaner, wo ich das erste Mal in Tokio war, bin ins Taxi eingestiegen, da machte der den Kofferraum auf, um meinen Koffer dort einzuladen, der Taxifahrer. Das werde ich nie vergessen. Dann hat er so eine Schnur gespannt gehabt und da war ein Lappen drin. Und da sage ich, ja, was er denn mit den Lappen macht? Dann hat er mich ganz groß angeguckt, was für eine bescheuerte Frage. Und da sagt er, der eine Lappen, der ist fürs Auto außen sauber machen und der andere ist für die Einstiege. Das hat er ständig gemacht. Und da habe ich überall diese Leinen gesehen. Überall hatten die Leute diese Lappen dabei, und haben immer clean and shiny. Also wenn sie ein Taxi, das musste sauber sein und auch die Einstiege waren alle geputzt. Und habe ich schon gedacht, ja, gerade in Tokio und Narita angekommen, das kann ja heiter werden in meiner südafrikanischen Mentalität. Das wird mal richtig schwierig hier, ja. Und dann habe ich unsere Gewerkschaftsvertreter mitgenommen. Ja, wir haben dann, der Produktionschef und ich, wir haben dann gemeinsam mehr Gewerkschaftsvertreter ins Flugzeug gepackt und sind mit denen darüber. Weil die haben natürlich die ganze Zeit geglaubt, wir wollten die nur triezen, nur ärgern, weil sie die falsche Hautfarbe haben und aus sonstigen Gründen. Und dann haben wir gesagt, es hat gar keinen Sinn, wenn wir das denen die ganze Zeit erzählen. Wir nehmen die einfach mit.
Ja,
und dann
klar,
haben wir
klar.
Die zum Taxifahren, sind zum Händler hin und dann haben wir mit dem Händler haben wir organisiert, dass da Kunden sind. Und dann haben wir gefragt, ob wir die Kunden interviewen dürfen, ja, was sie denn so tun, was sie mit dem Mercedes verbinden. Und das war schon beeindruckend.
Mhm,
die waren wie komplett durch den Mangel gebürstet. Die haben die Welt nicht mehr verstanden. Da war oben und unten komplett vertauscht. Ja. Und einer hat sogar danach den Dienst quittiert. Der hat gesagt, ich kann kein Betriebsrat mehr sein. Also wir würden sagen Betriebsrat. Ich kann das nicht mehr machen, weil... Ich kann das, was ich gestern noch gesagt habe, kann ich mit dem, was ich jetzt gesehen habe auf den 2 Wochen Trip, kann ich das nicht mehr vertreten. Das ist keine
Frage. Echt, tatsächlich. Also ja, haben die das echt, auch eingesehen?
Ja, so geht's. Ja, ja, klar. Mhm. Weil, schöne Anekdote, unser damaliger Lackierchef, der aus der alten Lackierung noch kam, hat immer mit mir ein Riesenterz angefangen wegen der Tankmulden. Die Tankmulde ist ja eingesetzt in 203, ist gepunktet und muss ja dann naht abgedichtet werden. Ne? Mhm. Ist mit dem Roboter gemacht worden, auch damals sogar schon mal, die muss genau eingesetzt werden, ansonsten ist ja das Einfüllrohr schief. Und so. Also muss man auf jeden Fall so machen. So, und jetzt ging es um diese Nahtabdichtung. Und die Südafrikaner haben seit diesem Werksbestehen die Nahtabdichtung so gemacht, da stand jemand da, der hat so ein kleines Töpfchen gehabt und da war Spülmittel drin und dann hat er seinen Finger rein und dann hat er drumherum gefahren und hat es mit dem Finger verstrichen. Und so sah es halt aus. Wie wenn Sie und ich das jetzt auch machen. Und ich habe das dann natürlich beim ersten Auto, was wir auditiert haben, nach internationalem Maßstab bemängelt. Und dann hat er gesagt, ich verstehe gar nicht, wo der Mangel ist. Und dann sage ich, ich verstehe gar nicht, wo du dein Problem hast, das sieht doch aus wie hingeschissen. Und dann sagt er, ja, zweifellos. Aber das sieht ja kein Kunde. Und dann habe ich gesagt, verstehe ich nicht. Und dann sagt er, ja, willst du mir ernsthaft sagen, dass es einen Mercedes-Kunden gibt, der sein Auto selber betankt? Weil nur dann würde er es ja sehen. Ansonsten ist die Klappe ja zu. Da habe ich erst mal verstanden, was der meint. Weil es gibt in Südafrika, es gab, muss ich sagen,
gab
keine Tankstelle ohne Bedienung. Das wär Jobdiebstahl gewesen, so hat man das damals ausgedrückt. Ja. Also das wäre Jobdiebstahl gewesen. Das heißt, man hat überall natürlich versucht, ganz, ganz viele Jobs zu kreieren, einfache Jobs, die sie leicht ausführen können. Und einer war, der war der gesetzte Job schlechthin, war der Tankwart. Mhm. Und wenn sie da ausgestiegen wären und hätten selber getankt mit ihrer, ich mit meinem E320 seinerzeit, die hätten mir aber wahrscheinlich
den
Scheitel gezogen. Ja, mal ganz positiv gesagt. Ja. Und deswegen war das so wichtig, dass man diese Sichtweisen abgleicht. Als ich ihm dann klar gemacht habe, dass überall auf der Welt, außer hier, fast überall die Leute ihr Auto selber tanken und die damit den Tankdeckel aufmachen und dann das Gesudel sehen, dann war ihm auch klar, dass das ein berechtigter Mangel ist. Und dann war er bereit, diesen Prozess auch, ich sage mal, für die neue Lackierung anders planen zu lassen, nämlich mit einer automatisierten, mit einer mechanisierten Applikation.
Und die kam dann auch. Auf was für Details man da achten muss.
Genau.
Das ist so weit weg irgendwie. Ne?
Das ist irre. So. Aber wir haben uns gezofft, ja. Also ja. Da haben schon Leute gedacht, die gehen jetzt irgendwann körperlich aufeinander, ja. Und also er hat mich alles geheißen, ja, bis er überhaupt mal verstanden hat, warum ich da so picky war.
Ja, klar,
das war
klar,
super
ja.
Interessant. Und jetzt haben wir noch nicht zwei Blöcke haben wir noch nicht beleuchtet, wenn wir Südafrika mal einen Schnitt machen. Zwei Blöcke waren dann noch später dann in der nächsthöheren Führungsebene dann die Qualitätsmanagementleitung ab Anfang 2012 im Standort Sindelfingen, wo wir damals ja C-Klasse, E-Klasse, S-Klasse gemacht haben, jeweils mit Derivaten, also 2004, was war denn 2012, das war der 2012 genau und dann halt der 2021 und der Übergang dann in den 2022. Da gehörte natürlich dann auch die entsprechende Qualitätsmanagement-Freigabe dazu und das war dann nochmal nochmal etwas, was sozusagen super auf das südafrikanische Thema aufbaute, weil da musste ich mich ja viel damit auseinandersetzen, was wollen denn Kunden, wie ticken die, wie kriegen wir das übereinander geschnitten mit den Markenwerten, für die Mercedes steht. Ja,
also und wie verdienen wir noch Geld am Ende? Und
wofür verdienen wir noch Geld? Ja, das haben natürlich mir immer Kollegen, ich sag mal, um die Ohren gehauen nach dem Motto, schöne Idee von dir, aber leider zu teuer. Ja, ja. Das gehört dazu und damit haben wir natürlich in einem spannenden Umfeld arbeiten dürfen.
Wir haben eben, bevor wir, weil Sie eben Bezug auf unser Gespräch auf den 212er genommen haben, also die E-Klasse, bevor wir das Mikro angemacht haben, habe ich gesagt, dass ich den 212er so schön finde. Und auch gerade noch den Vormopf mit den viereckigen Scheinwerfern und den Ponton-Kotflügel hinten. Mhm. Und da haben Sie sich an den Kopf gestoßen, gesagt, um Gottes Willen, nie den Vormopf kaufen. Da, das war das Auto mit der größten Überarbeitung in der Mopf-Version.
Ja, ja, also man hat natürlich verschiedene Modellpflegen ja über die zahlreichen Baureihen gemacht. Und es gab eigentlich zwei, die sagen wir mal, sehr markant sind in der Firmengeschichte. Es war einmal der 210, wo man dann die formintegrierten Stoßfänger gemacht hat, der ganze Vorderbau geändert, also andere Kotflügel, andere Stoßfänger, andere Leuchteinheiten. Also da ist wirklich viel passiert, das war sehr teuer. Und die zweite Modellpflege, die noch sogar etwas teurer war, war der 212, wo man eben ja auch sehr, sehr viel am Auto angegriffen hat, wo man natürlich unendlich streiten kann, sind die Geschmacksfragen. Ob das jetzt mit dem integrierten großen Stern in der Haube und mit dem Wegfall der Pausbäckchen an den hinteren Türen schöner oder nicht schön aussieht, ja, da können wir jetzt eine Woche diskutieren.
Ja, klar, aber es ist nicht angenommen worden. Ne? Also der Markt hat es nicht so angenommen,
glaube ich. Der Markt hat die erste Version.
Die erste Version,
ja, genau. Also die Verkaufszahlen waren wesentlich besser. Der 212 krankte dann doch ein bisschen unter Nachfrage. Und es wurde auch international vor allem wurden diese Dinge immer wieder kritisiert. Warum kommt ihr mit so einem komischen, hässlichen Vier-Augen-Gesicht, mit dieser hässlichen, eckigen Scheinwerferkontur? Es wurde einfach auch, ich kann mich entsinnen, die Schweizer Automobilrevue hat es kritisch geschrieben. Jetzt habt ihr so ein tolles Design da schon seit dem 107er und seit der Pagode. Es wäre doch mal Zeit. Und der Prozess war lange. Und dann hat man diskutiert, macht man das? Macht man jetzt auch eine E-Klasse quasi, eine Limousine auch mit dem Ding? Und das war eine lange Diskussion, macht man es nicht. Und es ist spät entschieden worden, so spät, dass ich aus der Kuhwelt natürlich eigentlich die Krise bekommen habe, weil die Werkzeuge waren natürlich alle in beschleunigten Werkzeuglaufzeiten. Also es war auf Spitz, auf Knopf gemacht. Also die Front wurde wirklich fertig, die waren noch warm, die Autos, als die quasi das Band verließen, weil die Teile noch so kurz vorher gespritzt waren. Nein, so natürlich nicht, aber es war schon wirklich auf der allerletzten Rille. Und dann kam eben noch diese Innovation mit dem Fahrerassistenzpaket 3 dazu, also mit Lane Departure, Blindspot Monitoring und Distronic Plus und das Ganze mit der Stereokamera kombiniert. Also das war schon eine große Innovation, ob einem das am Ende dann besser gefällt.
Ja gut, aber unabhängig von der Optik, haben Sie auch gesagt, ist da Knarzen, Quietschen, dies und das,
also
die
viele,
Qualität, Fahrwerkabstimmung und so.
Man hat viele also Verbesserungen vorgenommen an dem Auto, es kam ja dann auch nicht genau zur Modellpflege, aber teilweise zeitversetzt auch noch einige Motorenerneuerungen drin. Im M274 sind Überarbeitungen gemacht worden auf der Achtzylinderseite. Beim 272, weiß nicht, da war der DE schon im Markt drin, den gab es ja schon am Ende vom 211. Also es gab auch motorisch ein paar Überarbeitungen, auch beim Diesel, der 642 ist nochmal modifiziert worden. Das ist aber so üblich, dass man mit der Modellpflege meistens an der Motorenpalette auch nochmal ein bisschen ein Update macht. Das Auto hat ein großes Update bekommen, das kann man so sagen. Aber am Ende, wenn man heute jetzt so ein Auto hat und das Auto ist im guten Zustand und das Auto gefällt einem vom Design, dann spricht nichts dagegen, das zu kaufen. Ich würde es nicht kaufen.
Na gut, Sie sind der Qualitätsmann dahinter gewesen. Also ja, das Wort ist schon, kann man jetzt schon in Steinmeißeln. Ne?
Könnte jetzt ja sagen, naja, Kuhchef war ich ja erst ab Anfang 2012.
Eben.
Und 2009 ist ja das Auto schon angelaufen.
Eben, ganz genau.
Ja. Da habe ich es ja noch aus einer anderen Brille betrachtet.
Ja, ja. Aber so als Qualitätssicherungschef, also was für Kuh steht.
Für den Standort
Sindelfingen. Für den Standort Sindelfingen.
Es gibt auch ein zentrales Qualitätsmanagement, die sich Methoden und Prozesse kümmern. Also das darf man nicht auseinanderhalten. Es gab immer diese beiden. Das hat man dann auch inzwischen heutzutage zu einer Organisation verschmolzen. Damals waren es noch zwei.
Okay.
Das ist einfach irgendwann geändert worden. In den späten 10er Jahren dieses Jahrhunderts ist es dann verschmolzen worden.
Und Sie fahren dann die Autos, die da vom Band kommen, nehmen sich auch immer mal wieder Autos aus der normalen Serie und schauen, dass die Qualität...
Als Kuhleiter macht man das auch, aber das ist ja eine ganze Organisation dahinter, diese. Also da reden wir dann schon auch jetzt im heutigen Stand, ich müsste jetzt die aktuellen AK-Zahlen, also die Personalzahlen sehen, aber mal ganz grob, die Funktion wird heute für CES-Klasse, also 1000, mögen es 900 sein, also es sind schon einige hundert, das will ich damit nur sagen. Mhm. Dazu gehört Messtechnik, dazu gehört natürlich das Managen der Funktionen, wie die ganzen Audits, also das Gesamtfahrzeug-Audit, aber auch die einzelnen Segmente, also die fertige Karosse wird natürlich regelmäßig angeschaut. Stimmen da Schichtigen, stimmt die Beschichtungsqualität etc., stimmt der Glanzgrad, um jetzt mal auf einfachem Niveau zu sein, ist die Nahtabdichtung sauber appliziert und so weiter und so fort. Also das wird alles natürlich lückenlos, kann man sagen, immer in Stichprobe, aber lückenlos überprüft. Und genauso der Karosseriebau, der hat natürlich eine Inline-Messtechnik. Das heißt also, in den einzelnen Zellen wird immer an bestimmten Stellen gemessen, um zu gucken, dass eine hohe Konstanz da ist. Und trotzdem wird auch ein kleiner Prozentsatz von jeder Karosse, geht praktisch ins Messhaus rein. Jeder Karosseriebau hat ein eigenes Messhaus. Die gehören auch alle zum Qualitätsmanagement, gehören also nicht im Rohbau, sondern im Karosseriebau. Und die werden dann auch, also da sind wir dann auf Tausender, 2000, 3000 Messpunkte. Das sind dann schon relativ viele Messpunkte pro Fahrzeug. Und da wird sehr genau geschaut, dass das natürlich konstant ist. Weil wenn Sie in der Montage merken, dass Ihre Türen nicht reinpassen, dann haben Sie ja die ganze Perlenkette, die ganze Kette dazwischen hätten Sie ja verseucht, wenn irgendein Fehler drin wäre. Deswegen, das ist also, wäre jetzt keine so gute Idee.
Mein lieber Mann, also das ist schon echt aufwendig.
Also da gehört eine Menge dazu, und dieses Instrument Q-Freigabe ist natürlich auch ein wichtiges. Da geht es natürlich dann auch, ich sag mal, sind Reparaturfreundlichkeitskriterien eingehalten worden? Hat man die entsprechenden Klassifizierungen erreicht? Also wenn man beispielsweise sich vorgenommen hat, man will eine Typklasse 20 erreichen beispielsweise, dann guckt man dann in so einer Freigabe auch hin, haben wir die 20 erreicht.
Also
haben
die Versicherungstypklasse, das ist
dann Versicherungstypklasse,
genau. Reparaturfreundlichkeit.
Das Aerodynamikziel erreicht, ja. Was mir natürlich viel macht im Rahmen dieser Freigabe, sind wirklich Vergleichsfahrten, sind Abstimmungsfahrten. Ist das erklärte Ziel beispielsweise im Verbrauch besser als Wettbewerb, als 80% der Wettbewerber zu sein, um ein Beispiel zu nennen? Das fährt man dann schon mal kritisch nach. Es gibt eine große Organisation, wo man die Fahrzeuge wahlweise streut im Werk, wo sie dann so ein Auto kriegen. Dann müssen sie oder dürfen sie am Wochenende 1000 Kilometer S-Klasse fahren. Dann wird minutiös ermittelt, wie sind sie gefahren, wie viel Bundesautobahn, in welchen Geschwindigkeiten, wie war ihr Kraftstoffverbrauch und so weiter. Wo sie also das Auto auch detailliert dann bewerten dürfen. Also wie gefallen ihnen die Sitze, zu weich, zu hart, zu groß, zu dünn, so you name it. Ja, also das ist echt eine richtige Bibel. Und dann kriegt man natürlich auch diese Werte. Dann fährt man natürlich auch Wettbewerbsfahrzeuge. Und wenn man dann sich vorgenommen hat, beispielsweise bessere Beschleunigung als der Wettbewerber, egal wer der jetzt mal grundsätzlich ist, dann fährt man das schon nach. Und ich bin die Autos dann natürlich schon auch maximal nachgefahren. Also auch so ein AMG GT oder jetzt auch den SLS, also mit auch als Black Series, die sind dann 300, fahren dann 320 Runden, also 317. Meine Frau, Sie haben es gerade gesehen, die ist auch schon mitgefahren mit Tacho über 320.
Okay.
Also da muss man dann schon auch das Ding nehmen, ja, oder auf der abgesperrten Strecke. Ich hatte natürlich auch so wie jeder meine Spezialstrecken, wo ich jede Ecke, jedes Schlagloch kenne. Da guckt man dann schon auch drauf, dass das Vorgängerniveau übertroffen wird. Und vor allem, was ich immer gemacht habe, ich gucke mir natürlich auch Wettbewerb, habe ich mir angeschaut, und Lastenheft. Also wenn die in der Lastenheft drinsteht, Verbrauch 10% besser als Vorgänger, dann war ich so frech und habe mir angeschaut, was haben wir denn im Vorgänger gehabt. Und da hat man natürlich eine große Flottenarmada. Mhm. Und wenn da halt über 100 Autos, über 10 Millionen Kilometer 9,0 stand, dann wäre das halt 8,1 gewesen. Und wenn es halt dann 8,8 sind, dann war ich halt die Spaßbremse, die gesagt habe, Jungs, 8,8 mögen jetzt nicht schlecht sein, aber ist halt too much. Ja. So, das ist natürlich blöd auf der einen Seite von der Rolle. Aber ich habe auch in Südafrika schon die Erfahrung gemacht, wenn man es technisch argumentieren kann, wie es vielleicht dann am Ende doch geht, und wenn man sich immer wieder einbringen kann mit dem einen oder anderen Vorschlag, dann wird es meistens auch angenommen. Am Ende muss es natürlich auch in ein Zahlenkorsett passen, vollkommen klar. Und es gibt natürlich dann auch Dinge, wo man dann akzeptieren muss, sorry, die gehen jetzt 2:12 dann halt nicht mehr, wenn die Typklasse halt um eins verfehlt ist, weil man bei einem Reparaturcrash halt irgendeinen Halter abreißt. Dann kann man den zwar ändern, das macht man dann auch, keine Sorge, aber der ist dann halt nicht am Fahrzeug 1 drin, sondern der ist dann halt vielleicht ab Fahrzeug 200 drin, weil halt Werkzeuge geändert werden müssen etc. pp. Deswegen ist es natürlich, aber das sage ich hier ja nichts Neues, ein Auto aus der ganz frühen Zeit, also quasi aus der Markteinführung, ist natürlich, was diese Themen anbelangt, egal bei welchem Hersteller, ist immer ein gewisses Risiko, weil solche Kleingeschichten, sage ich mal, sind natürlich immer noch, werden immer geändert. Und die werden auch immer geändert werden. 2022 eine Anekdote. Wir hatten haben immer wie alle anderen Autohersteller das Problem, Bremsbeläge. Ein Bremsbelag, er soll möglichst natürlich keinen Belag an der Felge haben. Er soll natürlich bei jeder Temperatur, bei jeder Feuchtigkeitssituation perfekt bremsen. Abnutzen soll er sich möglichst auch nicht und quietschen soll er auch nicht. So. Also das ist klar, das steht in jedem Lastenheft drin. Jetzt ist das natürlich dummerweise wie beim Reifen immer ein Zielkonflikt. Dreht man an der Schraube, hat man da eine Auswirkung und vice versa. Und das Dumme ist eben, wenn Sie so ein Fahrzeug auf den Markt bringen, dann haben Sie ja zwischen Entwicklung und Qualitätsmanagement in diesem finalen Prozess eine gewisse Aufgabenteilung. Also beide juckeln, wenn Sie so wollen, beide mit den Autos rum, aber mit unterschiedlichen Brillen. Und jetzt, wir hatten zum Beispiel beim 2022 natürlich auch das Problem, dass wir nicht überall alle Klimazonen hatten. Und dann haben wir gesagt, okay, wir versuchen das so gut wie möglich im Labor abzudecken und hatten auch in praktisch allen Ländern waren wir komplett fein, also bezüglich Geräusche und so weiter, bis auf eine kleine Region im Nordosten von Amerika, Nordamerika, also von den Vereinigten Staaten, die immer dafür bekannt ist, für sehr, sehr kaltes und salzreiches Wetter. Also die streuen dort auch viel und wir hatten das hier echt nirgends. Ja. Und wir hatten dann genau mit dem Belag weltweit keine Beanstandung, aber dort, da hat es geklingelt. Ja. Da haben wir dann also wirklich ganz, ganz schnell noch einen Belag nachschieben müssen und die Kollegen, die haben dann ja, so 2-3 Monate nach Markteinführung haben die alle neue Beläge bekommen. Die
nur da?
Nur da. Naja, ist auch heute noch so. Also egal, ob Sie ein 129er nehmen oder ein aktuelles Auto, Sie haben in Nordamerika praktisch immer andere Beläge drin. Weil die Anforderungen komplett, auch die Reifen sind anders. Ja. Also wenn Sie in Amerika einen Reifen kaufen, der muss 50.000 Kilometer können, der hier schafft die Hälfte. Ja. Aber dafür hat er halt auch keine Kurvenhaftung, dafür ist er hart unkomfortabel. Die amerikanischen Anforderungen, Speed, ja,
ist gar wurscht, ne?
65 ja. Miles, 112 km/h, das fährt hier heute eine Ente und die ist schon Oldtimer und hat noch Zweizylindermotor. Also das ist etwas, Speed brauchen Sie da gar nicht jetzt bei uns. Und wenn Sie heute hier von Mercedes ein Auto kaufen, gut, Sie haben meistens die 250er Abregelung, aber es gibt ja das Performance-Paket und die zumindest die Aufmachung bis 300 km/h, mit der Mitte doch bei C-Klasse, E-Klasse. C-Klasse glaube ich nur 280, aber ab der E-Klasse 300, S-Klasse sowieso. Ist übrigens auch eine Überprüfung, dass die Autos wirklich die 300 schaffen. Wir hatten nämlich mal einen rechtlichen Fall, da hat ein Kunde einen 211er Kombi gefahren, Performance-Paket 300 und das Auto nachmessen lassen. Der ist extra in Nardo gefahren und hat zwischen 298 und 299 geschafft und hat wirklich uns Stress gemacht und hat gesagt, das Auto läuft keine 300 und daraufhin haben wir dann sofort in die Q-Freigabe aufgenommen, jedes Auto, dass er sicher die 300 schafft und ich kann Ihnen sagen, die meisten sind so 304, 305, dann ist die Abregelung. Was haben wir ab dem Moment übernommen, weil man kann sich eigentlich nicht vorstellen, dass einer bei 299 da auf den Terz macht. Ja,
aber wie schön das Leben wäre, wenn die nervigen Kunden nicht wären. Ne?
Ja, genau. Aber der hat halt einen Kombi gehabt und das war halt der E55 AMG Kombi, E55 AMG M155, der mechanische Kompressor V8, ja, und der hat halt im Kombi rechnerisch 302 oder sowas ergeben und der hat, oder 303 waren es, glaube ich, ja, und wir haben uns damals noch das genau angeschaut und der blöde Kombi ist halt wir haben das Auto dann reingenommen und man hat den nachgefahren und der ist wirklich 299 gelaufen oder 298, ja, ich glaube, der war sogar bei uns nur 298, ist auch egal, aber jedenfalls, es hat 1 km/h hat gefehlt. Und der Kunde hat es nicht bekommen, also hat keinen Rechtsstreit gewonnen. Ich habe das dann auch nicht mehr weiterverfolgt. Wahrscheinlich wird er ein bisschen mehr als nur ein paar nette Fußmatten bekommen haben. Aber wir haben auf jeden Fall reagiert und ab dem Moment, und das können Sie sich jetzt ausrechnen, das war zur Modellpflege 211, das dürfte dann 2006 gewesen sein, also seit 2006 Da haben wir ganz schnell reagiert, haben wir das halt ins Standardprozedere aufgenommen. Und da gibt es fiese Sachen. Also Entwickler haben, auch Hermann Staub hat manchmal den Kopf geschüttelt und hat gesagt, seid ihr gemein. Also die haben da schon fiese Tests drin. Da werden die Autos wirklich, da werden die beregnet. Beregnungsanlagen hat ja jeder. Und wenn die noch so richtig seuchnass sind auf Schwäbisch, dann werden die direkt in die Kältekammer gefahren.
Ja, okay.
Und dann werden die nicht nur kalt gemacht, sondern dann wird mal ein spezielles Programm gefahren, wo die Kisten so richtig gestresst werden. Ja. Und dann müssen die Autos nach einer bestimmten Zeit, also dann gehen wir die aus der Kammer raus und dann müssen bestimmte Dinge gehen, also sie müssen die Haube aufkriegen. Also es muss nicht alles funktionieren, weil ist ja klar, kann ja okay, gar nicht sein. Krass. Aber wir haben da ein ganz fieses Prozedere und wir haben das auch abgeleitet aus vielen, vielen Interviews, die es so weltweit über die Jahre gegeben hat, wo einfach auch unser Global Service gesagt hat, ja, da gab es echt Kunden, die haben folgendes Problem gehabt und das haben wir akribisch, muss man wirklich sagen, fast schon über Jahrzehnte gesammelt. Ist über Jahrzehnte genau, ähnlich wie der Unfallversuch, die Unfallforschung eben auch über viele Jahre Realcrash immer anguckt. Das ist mein Kollege, der das heute verantwortet, kann da ein Lied davon singen. Das hat man wirklich auch über 30, 40 Jahre ermittelt, wie viel Prozent der Unfälle sind Offset-Crash, wie viel sind mit einer Person, zwei Personen, wie oft sind unangeschnallte Kinder, wie oft wird überschlagen. Und also so viele Details und daraus ist im Prinzip, sagen wir mal, auch das Konzept entstanden, dass heute eigentlich der Standard ist, auch im Testing. Und das ist schon auch ein großes Geheimnis. Also natürlich gibt es die NCAP und so, die Standard-Crashes, die für die Zertifizierung relevant sind. Die macht auch jeder Hersteller, das ist klar. Aber es gibt, jeder hat da so seine eigenen Erkenntnisse noch. Und die sind teilweise echt wichtig. Und diese Fahrzeuge, die frühen, die dann gefahren werden, die haben ja dann teilweise auch Real-Crashes. Ich hatte das mit dem Mitarbeiter auch. Und der hat ein Wettbewerbsfahrzeug getroffen, der Fahrer war stark alkoholisiert, es war echt bitter. Ich habe den guten Mann dann im Krankenhaus besucht natürlich, direkt in der Folge, im Folgetag. Und der hat einen ätzenden Trümmerbruch gehabt am Fuß, am linken Fuß, durch Intrusion vom Rad. Aber es war immerhin ein Unfall, wo das andere Fahrzeug auch zertrümmert wurde und der Fahrer es nicht überlebt hat und er hat den Trümmerbruch gehabt, der gut verheilt ist, by the way, also knock on wood, alles gut funktioniert. Aber es war der erste Realcrash, genau in dieser Erprobung, ja, war der erste Real, ging auch durch die Bildzeitung damals, war ein Riesenbohai, Ende 2006 war das ja. November oder sowas, 2006 dürfte es gewesen sein. Also da gab es auch, wie gesagt, viele Presseberichte damals. Ist aber alles gut gewesen, wie gesagt. Und das Wettbewerbsfahrzeug war eine Fahrzeuggeneration vorher, aber eine Wagenklasse höher. Und wie gesagt, ja, den haben wir auch gesehen. Da gab es dann auch Bilder dazu. Und das war gut. Und wir wussten dann, dass der W204 jetzt in dem Fall hält, was die Theorie und was die praktischen Tests, die ja immer natürlich dann gegen eine Wand ist oder gegen ein anderes Fahrzeug, eben auch mit einem Fremdfahrzeug machen. Weil man fährt natürlich üblicherweise dann Mercedes gegen Mercedes, wenn man dann diese internen Tests macht. Aber das war jetzt, wie gesagt, ein deutscher Wettbewerber. Das war mal ganz interessant, das zu sehen, wie der ausgesehen hat.
Haben Sie mal so aus Qualitätssicht, wo Sie gesagt haben, dass Sie Wettbewerbsautos fahren, sind Sie mal extrem positiv oder extrem negativ überrascht worden und gesagt haben, mein Gott, das ist jetzt die neue Version von denen, das ist ja...
Ja, also beides. Also bei den, formulieren wir es mal so, also bei den preiswerten Herstellern, da ist es eigentlich immer wieder so, dass man sich erstmal über den Verkaufspreis wundert und sagt, das ist ja unglaublich, der ist ja genauso groß und genauso gehoben. Also so mal laienhaft, der ist ja fast so irgendwo auf den ersten Blick gleich. Und wenn man dann die Autos fährt, wenn man sie bewegt, dann stellt man halt fest, dass alles einfach zwar schon geht. Also ich mache immer mein klassisches Beispiel. Wir haben so ein Standardprozedere, da hat man immer dann in Skandinavien irgendwo in Oslo oder sowas oder auch mal in Dänemark ein Ziel genommen und da gesagt, jetzt hin. Ja. Und zwar bitte mit dynamischer Routenführung und noch mit Umweg über die den Rastplatz sowieso in Braunschweig. Ja. Und dann haben wir halt so unsere Zeiten gehabt, wo wir gesagt haben, das ist für uns für eine Q-Freigabe, das muss er dann schon können. Haben wir natürlich auch reduziert, diese Zeiten, mit jeder Generation Telematiksysteme. Und das ist ein schönes Beispiel, da haben wir halt dann gesehen, dass ja, Wettbewerber dann teilweise die doppelten Rechenzeiten haben. Ne? Und das war dann schon interessant. Da hatten wir vorher noch Druck gemacht, dass die bessere Prozessoren reinkommen und haben viel Ärger bekommen nach dem Motto, bringt ja eh alles nichts und ist doch eigentlich unnötiges Geld. Ja, so. Und dann hat man halt gesehen, da ist wesentlich besser. Ja, und dann kam die Fachpresse dann drauf und hat gesagt, da funktioniert aber alles richtig gut. Der Kunde kriegt das natürlich nicht unbedingt mit, weil der heute, nehmen wir jetzt mal ein Beispiel, ein Opel Insignia fährt, der fährt ja nicht jeden Tag S-Klasse. Ja, und von daher kriegt er den Unterschied, kriegt er einfach nicht mit. Und das ist natürlich das Gute. Das Bessere ist ja mit bekanntermaßen immer das Guten Fein. Und das gilt für vieles. Aber wenn Sie in ein Auto reinsitzen, heute haben wir ja überall mehr oder weniger, sagen wir, einfach aufgebaute Vollschaumsitze. Früher waren die Sitze ja viel aufwendiger. Mhm. Aber einen Sitz können Sie nicht beurteilen, wenn Sie mal jetzt nach Stuttgart fahren von hier aus. Das ist, kann man zwar machen, aber das führt zu nichts. Sie müssen nach Hamburg fahren. Ich bin mit dem 140er, ich weiß nicht wie oft, nach Hamburg-Harburg gefahren. Mhm. Sie können sich denken, warum? Ich sage nur Verdecke. Ja, da merkt man dann die Langzeitqualität vom 140er, weil dann sind Sie wirklich damals noch in 4,5 Stunden von Sindelfingen nach Harburg gefahren und man steigt da aus und ich bin den ganzen Tag in Harburg gewesen, wir haben gearbeitet und ich bin abends zurückgefahren. Ne? Ja, das 1300, ist schon... mal eben schneller 1300 Kilometer und dann noch 7 Stunden gearbeitet. Ja, okay. Und da merken Sie dann auf einmal, wie der Sitz ist und wie das ganze Auto ist. Ja. Dann merken Sie das, ja. Jetzt kann man natürlich wieder anders sagen, wenn Sie sowieso hier bloß mehr oder weniger im Großraum rumjuckeln und auch nicht üblicherweise über 160 fahren, so what, ist sicherlich auch richtig.
Ja, gut,
aber man wird auch mal positiv überrascht. Also ich gab jetzt nicht nur Negatives im Sinne von, da kriegt man eine Bestätigung, dass man wirklich besser ist. Es gibt auch immer wieder so Dinge, wo man schon auch positiv beeindruckt ist. Also jetzt gerade, sagen wir mal, auch deutsche Wettbewerber, die teilweise wirklich auch sehr, sehr hohes Niveau im Karosseriebau haben. Also wenn man Skoda beispielsweise nimmt, das sind halt, man weiß das, da sind Leute im Hintergrund, die Fetischisten diesbezüglich sind, die
extrem absolut, gute Lackqualität. Ne?
Extrem gut, ja. Die sind, ich sage mal, die geben da viel Aufwand rein. Mhm. Man fragt sich, wie sie das im Preis unterkriegen, aber es ist am Ende natürlich immer das Gleiche, das Volumen und die Skaleneffekte kann man natürlich dort vieles machen. Es gibt andere, die, ich sage mal, in den Fahreigenschaften immer auffallend gut sind, dafür im Interieur sparen. Also das kriegt man schon so mit raus. Das ist auf jeden Fall so, dass man auch mal überrascht wird, im positiven wie im negativen Sinne. Aber was man schon immer sieht, ist so ein bisschen eine durchgängige Philosophie. Mhm. Also auch wenn Sie die Franzosen mal nehmen oder sowas und deren Dieselmotoren, die sind halt einfach klasse. Gell? Mhm. Also das muss man schon sagen. Also diese kleinen Dieselchen, wir haben die ja, wissen Sie ja auch, in der A-Klasse auch drin gehabt und heute noch drin, das haben die schon drauf, ne? Ja. Das muss man schon sagen. So 5 Teile, ein Motor, ja, alles ganz einfach gemacht. Man ist dann schon teilweise überrascht, dass wir dann einen Motor haben, der, keine Ahnung, ich sage mal, mehr Gegengewichte hat, ich sage es mal, einen aufwendigeren Kurbeltrieb hat, ja, ich sage mal, wertigeres Material im Kurbelgehäuse hat, ein aufwendigeres Verfahren und dann fährst du beide Autos und du sagst, ja, okay, ist vielleicht 5% besser. Das ist dann schon erstaunlich und da merkt man, dass die eine große Dieseltradition haben beispielsweise und dass die Kundschaft eben auch jetzt nicht unbedingt die letzten 5% in der Leistung haben will, sondern eher so, ich will das nicht mit Brot und Butter titulieren, aber eher sagen, ja, es muss vernünftig sein und muss zum guten Preis sein. Mhm. Und das ist etwas, das ist so, glaube ich, bei uns im Haus nicht so sehr verbreitet. Also da strebt man eher nach einer guten Lösung. Manchmal geht es auch in die Hose, ist wie im richtigen Leben auch. Aber so dieses, wir versuchen, das ordentlich zu machen für einen vernünftigen Preis, das hätte ich mir manchmal eher gewünscht. Und das sind so die Momente, wo man teilweise dann beim Wettbewerb sagt, oh Gott, Menschenskinder, ja, halbes Preisschild, ja, ist ganz klar schlecht, da braucht man nicht drüber reden. Aber
wer merkt das?
Eigentlich gar nicht so schlecht. Und deswegen, glaube ich, wird das immer so sein, dass diese Autos, auch jetzt nehmen wir den EQS, das ist ja schon wieder deutlich, ne? Der setzt schon wieder Maßstäbe in der Reichweite, Maßstäbe, ich sag mal, in der, in der Ladeperformance, in vielerlei Hinsicht, der CW-Wert ist sehr, sehr gut, also der Gesamtluftwiderstand ist sehr, sehr gut. Das sind immer die Dinge, die kommen eher, sage ich mal, von Mercedes oder von den Premium-Anbietern. Da, glaube ich, ist man nach wie vor auf einem Weg und da sehe ich auch eine große Konstanz in der Markenhistorie. Mhm. Und das machen jetzt, sagen wir mal, macht ein Citroën oder sowas nicht. Die hatten ihre innovativen Fahrzeuge, aber am Ende sind sie mit dem Ding ja letztendlich auch in der Übernahme gelandet, weil sie es einfach nicht konsequent gemacht haben. Und so ein Citroën DS, ja, Wahnsinnsauto, der hätte nur nie dort gebaut werden dürfen, weil wenn man das jetzt aus der Fertigungssicht angucke, das ist unvorstellbar. Also so grottenschlecht, das ist sowas von, da ist nicht mal mehr Note 6 angemessen, das ist schon Note 8. Ja.
Hätte man noch viel, und das Wort gefällt mir gut, mercedisieren müssen.
Ja, sehr viel mercedisieren hätte man da müssen. Aber ein geniales Konzept. Und da haben am Ende, ich sage jetzt mal, hat man zu früh die Kostenbremse gezogen. Vielleicht hätte man mit so Autos, wie es dann Citroën selbst mit dem Xantia noch gemacht hat, vielleicht hätte man da einen etwas anderen Weg einschlagen müssen. Aber am Ende, wenn das Markenimage natürlich angeschlagen ist, und da gibt es in Italien auch Beispiele, da kommt man schwer wieder raus, ne? Auch wenn man gute Autos macht. Das ist leider so.
Haben wir noch Zeit, über Prototypen zu reden? Oder?
Natürlich können wir noch über Prototypen reden.
Sie sind nach der Qualität, sind Sie bei den Prototypen gelandet?
Ja, das war dann sozusagen auch ein bisschen ein Wunsch von mir. Wir hatten, inzwischen ist die Organisation wieder etwas anders, über viele Jahre eine sogenannte Anlauffabrik, wo wir zum einen Prototypen, also frühe Prototypen, aber auch Bestätigungsprototypen nennen wir die, die also dann vor dem Serienbeginn im Werk laufen, fertigen. Also einfach das Auto bauen, dann das entsprechende Engineering dazu, also das Fehler erkennen und möglichst Fehler abstellen. Fehler natürlich in zweierlei Hinsicht. Einmal was die Produzierbarkeit anbelangt, weil es ist so, dass insbesondere diese Bestätigungsautos auch in der entsprechenden, in dem Vorranggraf, also in der entsprechenden Reihenfolge mit den entsprechenden Werkzeugen und Prozessen des Zielwerkes laufen. Also wir machen die Instrumententafel dann so rein wie nachher im Werk XY und gucken auch, ob das entsprechend geht. Wir machen die Hochzeit. Mhm. Da gibt es so eine Hochzeitstation,
also
Motor und Fahrwerk und Karosserie verbunden werden. Genau, da haben wir so eine Universalhochzeitstation. Und da haben wir in den letzten Jahren dann auch bei mir das sogar so weit getrieben, dass wir gesagt haben, wir gucken, ob wir die Prozesszeit im Zielwerk, wenn das also ein 100-Sekunden-Takt ist, ja, also alle 100 Sekunden ein Auto, geht das auch in den 100 Sekunden. Ja. Also das ist schon etwas, wo man dann stark auch auf die Prozesssicht dann guckt. Das sind dann vor allem diese Bestätigungsautos. Aber es gibt eben natürlich auch die frühen, die noch sehr, sehr viel Handarbeit haben, wo dann der Fokus etwas weniger stark auf die reinen Fertigungsprozesse ist. Da ist es dann eher so, dass der Entwickler, Sie hatten das Gespräch mit Hermann Staub, da war der Hermann auch ganz früh natürlich bei mir und hat gesagt, Bernd, ich brauche die Autos. Ja, also das sind ja die auf die Straße müssen, um einfach zu validieren, ist das Auto konzeptionell, ist es so, wie es theoretisch am Reißbrett ist. Mhm. Und auch der 223 hat ja jetzt eine Reihe an Innovationen bekommen, von denen man sich unter anderem im NVH, also im ganzen Thema Geräusch, nochmal was versprochen hat. Und das muss man dann einfach auch nachfahren.
Wofür steht NVH?
Noise, Vibration und Harshness. Okay. Also das ist die Rauheit, spricht man darüber. Also NVH sagten eigentlich die Fachleute, aber das ist so der ganze Komplex. Und das war ja auch ein wesentlicher Punkt damals für den 140 zum 126, weil man natürlich auch gesehen hat, dass der E32 dort einfach klar besser ist als der 126, den man dann übrigens nochmal nach dem Erscheinen, das ist auch vielen nicht bewusst, nochmal massiv aufgepimpt hat.
Die 126?
Also der hat ja eigentlich, wenn Sie so wollen, klammheimlich nochmal eine zweite Modellpflege bekommen. Ich habe ja einen ganz späten, und es ist der Marc Christiansen ist ja da auch ganz...
Der Landgraf,
ganz massiv dahinterher. Und wir haben da so manches Mal hier an unserem Tisch sogar drüber geplaudert, ja. Da ist unheimlich viel noch passiert und das ist wettbewerbsgetrieben. Man war geschockt damals, weil das Auto war leiser und es war einfach natürlich auch viel moderner. Fast 8 Jahre jünger gewesen und das hat man dem Auto deutlich angemerkt. Und da hat der 126 noch Dinge bekommen, wie zum Beispiel eine Matte, so eine Schaumstoff-Fließmatte auf den Tank drauf, um das Tankplätschern beim Fahren, das macht ja auch ein gewisses Geräusch, auch wenn man natürlich da Schwaltbleche drin hat, die das eliminieren, aber trotzdem, wenn man hinten sitzt,
gluckert das ein bisschen.
Dann kann das etwas gluckern. Und ja, um dieses Gluckern noch runterzukriegen, hat er dann nochmal eine extra Isolierung bekommen. Ganz, ganz spät, also 1989 erst. Ja.
Okay, also ein Jahr vor Auslauf.
Ja, anderthalb Jahre vorher sind viele Dinge gekommen. Also man hat das Softlader gebracht. Also da könnte ich jetzt eine Stunde drüber reden. Das würde viel zu weit führen. Aber was ich sagen will ist, auch da ist man natürlich immer in der Lage oder muss man in der Lage sein, NVH, aber auch an anderen Stellen nachzulegen. Also das ist oft eine Sache. Und wenn Sie jetzt mal so ein keine Ahnung, W108 jetzt mal mit einem 223 vergleichen, dann ist der größte Unterschied, natürlich ist der auch schneller und so weiter, das ist alles keine Frage, aber die fahren beide anschließend, sie können mit beiden mit 180 über die Autobahn Dauertempo fahren. Aber wenn Sie NVH nehmen, das sind die zwei, also der ist wahrscheinlich, der 223 dürfte das bei 180 das Innengeräusch haben, also würde ich mal schätzen, von etwa der Hälfte, also bei 90 km/h im 108 dürften etwa 180 entsprechen. So krass ist der
Unglaublich,
Unterschied.
Unglaublich, ja.
Beide Autos ja oft genug gefahren. Ja. Das ist schon wirklich der absolute Hammer. Und da geht sehr, sehr viel in der Entwicklung rein. Deswegen müssen diese frühen Fahrzeuge schnell im Entwicklungsbereich verfügbar sein, was für mich eine ganz, ganz wesentliche Frage war. Und sie müssen natürlich gute Erprobungsträger sein. Das heißt, die Karosseriequalität muss trotz noch nicht vorhandener Serienwerkzeuge muss sie gut sein. Die Crash, man macht am Anfang natürlich Pfahlaufprall, man macht die Überschlagversuche. Also diese ganzen Versuche, die nachher oft auch Innovationen sind, denken Sie 126, erster Auto weltweit mit Offset-Crash. Ja? Mhm. Stellen Sie sich mal vor, Sie machen da irgendwelche Versuche mit Autos, die nachher in der Serie nicht kommen, machen da einen auf große Werbekampagne, wir können das, ja, und
dann geht's nicht.
Misst jemand nach und dann sagen die, leider haben wir probiert, geht nicht, ja, also, und das als Mercedes, ne, das wäre der völlige Super-GAU gewesen, ich glaube, die Firma wird es heute nicht mehr geben, wenn sowas mal passieren würde, deswegen ist das sehr, sehr wichtig, dass diese frühen Fahrzeuge schnell kommen, da braucht es extrem viel Expertise, eine Vielzahl von Meistern, Meistereien, eine Vielzahl von wirklich guten handwerklichen Fachleuten ist ganz, ganz wichtig. Aber natürlich eben auch das Managen der Ressourcen, weil es ist irgendwo, es fehlt ja immer was. Also wir haben ja noch keinen Serienlieferanten, der das Teil aus dem Regal holt. Das heißt, wir haben, wissen auch viele nicht, also ich muss jetzt sagen, meine Erkenntnisse sind ja jetzt auch schon wieder überholt, aber so vor 2-3 Jahren waren wir schon einer der größten 3D-Drucker in Deutschland.
Okay.
Also schon auf jeden Fall im mehrere hunderttausend Bereich Teile und wir haben sehr, sehr viele Teile zunehmend mehr, gerade in dieser frühen Phase, selber gedruckt. Also auch aufwendige Teile natürlich auch in Metall, also sämtliche Fertigungsverfahren. Wir hatten alle Fertigungsverfahren, die am Markt verfügbar sind, im Einsatz. Auch von den ganz klassischen, einfachen, die man zum Beispiel für solche Scheinwerferattrappen nimmt, die ist ja schon relativ alt. Aber wir haben auch ganze Konsolen gedruckt, auch wirklich aufwendige Konsolen, beispielsweise auch für Verdecke. Also das sind dann schon hochbeanspruchte Teile, auch teilweise Achsteile. Aber das ist natürlich immer sehr, sehr schwierig, diese Dinge zu machen, weil man muss sie ja immer spezifizieren, man muss sie klassifizieren. Und mit allem, was sie natürlich am Fahrzeug haben, da ist natürlich, eine hohe Hürde einfach gegeben. Das heißt, sie müssen eigentlich so Teile zwei machen, eins zerstören, prüfen und dann können sie sagen, dass das andere wirklich in Ordnung ist, also eigentlich nicht wirklich wirtschaftlich. Aber da geht es um Speed, da geht es um Änderungsgeschwindigkeit und ich hoffe, dass das irgendwann noch weitergeht. Ich persönlich muss sagen, habe da viel Spaß dran gehabt an dem 3D-Druckthema. Es hat natürlich einen großen Nachteil, es hat keine Skaleneffekte. Also ob Sie ein Teil machen, das kostet 100 Euro und dann machen Sie 1000 Teile, kosten jedes Teil immer noch 100 Euro. Mhm. Und wenn Sie halt ein Werkzeug machen, egal welches, ob Sie spritzen, gießen oder sonst wie irgendwie formen, dann haben Sie halt immer die Skaleneffekte über die Menge. Und deswegen wird sich halt 3D-Druck im Automobilbereich nie irgendwie durchsetzen, außer in Kleinstserien.
Bentley
könnte das vielleicht machen.
Ja, könnte das laufen und man hat natürlich die Werkzeuge rumliegen. Und da können wir fast den Bogen wieder zum Klassikerbereich spannen.
Das ist richtig.
Denn das wird ja immer mehr zum Problem, eigentlich die ganzen Ersatzteile zu bevorraten und auch die Werkzeuge, um weitere Ersatzteile herzustellen.
Das stimmt.
Fast gar nicht mehr möglich.
Deswegen haben wir zum Beispiel auch Sonnenblendenböcke für die Pagoden, für den R113. Die haben wir auch zum Beispiel gedruckt. Die gibt es jetzt seit einiger Zeit im Klassikbereich. Bereich wieder. Mhm. Das war auch eine Initiative auch von mir, wo ich gesagt habe, Mensch, das kann ja gar nicht sein, dass die nicht mehr gibt. Das ist ein Kunststoffspritzteil, die haben wir dann auch gedruckt. Also die können Sie heute über das Classic Center ganz normal beziehen und kosten auch nicht die Welt.
Aber glauben Sie, dass das vielleicht irgendwann wirklich die Zukunft auch für den Klassikermarkt ist, dass man so einen ganzen Ersatzteilkatalog einfach aus dem Drucker kriegt?
Also man muss sich halt einfach angucken, also jetzt habe ich ja ziemlich viele Klassiker, man muss sich, und das Ganze schon Jahrzehnte, man muss sich einfach angucken, was kommt am Auto, also was braucht man? Also zum einen braucht man klassisch Verschleißteile, die brauchen immer Bremsscheiben, ja. Bremsbeläge, Abgasanlagen und so weiter. Also wenn wir da mal durchgehen, völlig unwirtschaftlich, wird es nicht geben. Also Bremsscheiben musst du gießen, mechanisch bearbeiten, fertig. Das ist so in der heutigen Technik so billig. Also wenn Sie wüssten, was Bremsscheiben echt in Herstellkosten sind, da können Sie beim 3D-Drucken nicht mal das Programm für schreiben. Geht also knicken, wirklich. Also auch wenn das kleine Mengen sind. Zumal ja meistens die Bremsscheiben eh nicht so extrem sich unterscheiden. Klar, ein bisschen Unterschied in der Dicke, ja, aber das ist alles ähnlich. Ja. Also da wird es nicht passieren. Abgasanlagen können Sie auch nicht machen. Sie können keine Scheinwerfer machen. Also Scheinwerfer ist schon schwierig. Scheinwerfer könnte man theoretisch machen, aber mit dem Ganzen innen drin schwierig. Also Scheinwerfer müsste man sich genau die jeweilige Technologie angucken. Weiß ich nicht. Dann brauchen Sie Bereifung beim Oldtimer, ist immer schwierig. Reifen können Sie auch knicken, man kann Reifen drucken, haben wir schon gemacht, auch auf der IAA kann man alles machen, aber einen Reifen zu drucken, der liegt auf jeden Fall im dick dreistelligen Bereich, das ist auch nicht wirtschaftlich. Dann haben Sie einen ganz, ganz großen Block Interieur im Oldtimer-Bereich.
Schalter,
da geht es. Da kann man mit verschiedenen Verfahren ganz gut arbeiten, da kann man auch mit den ganz einfachen Verfahren arbeiten, mit so einem Makerbot oder sowas auf Kunststoffbasis, das geht ganz gut. Wo wir gute Kontakte hatten, waren die Kollegen von Airbus. Die haben natürlich eine ganz andere Situation. Für die ist Gewicht ein irrsinniger Kostenfaktor, weil das einfach Treibstoff kostet. Ja, und damit ist für die ein Kilo Gewicht, das ist Wahnsinn. Ja. Und dann haben die halt einen riesen Vorteil. Die gucken natürlich über Funktionsintegration, also eine Schweißkonstruktion aus 5 Rohren, wo sie irgendwo Kühlluft durch ein Flugzeug durchjagen, ja, da machen die aus einer Rohrkonstruktion von 5 einzelnen Punktgeschweiß, machen die ein Teil, drucken das und haben es fertig. Also da gibt es tolle Beispiele bei Airbus, wo die 3D-Drucke in der Serie haben, aber die haben halt 200-300 Flugzeuge im Jahr.
Genau.
Und wir haben halt 10.000 Autos am Tag, da merken sie einfach. Und das haben wir immer wieder übereinander gelegt und ich war dort, die waren bei uns. Da hat man eigentlich sehr schnell gemerkt, das sind einfach die Agenten sind unterschiedlich. Die machen auch Sitzstrukturteile in den Flugzeugen drin. Die haben teilweise Schlösser 3D gedruckt. Da bietet sich das an. Da habe ich auch dem Kollegen gesagt, du, die kann ich dir morgen auch drucken. Wir haben die gleichen Maschinen rumstehen, da können wir Programme rundschieben. Wenn deine mal kaputt ist, dann drucke ich ein paar. Ja. Also das war wirklich easy. Aber Sie merken schon, wir haben wesentlich mehr Prototypen gemacht, selbst die frühen Prototypen, also diese reine Entwicklungsfahrzeuge, habe ich mehr Autos gemacht als Airbus Flugzeuge. Und damit ist natürlich das Thema Stückzahlen immer, ja, wie soll ich sagen, das ist so die Achillesferse des Serienbaus. Deswegen glaube ich, in der Serie 3D-Druck schwierig. Schwierig, aber es gibt trotzdem genügend andere Anwendungen. Ich glaube, auch im Klassikbereich könnte man mehr machen. Aber nehmen Sie zum Beispiel ein Achsgehäuse. Wenn Sie jetzt ein 70, 80 Jahre altes Auto haben und Sie haben ein Hinterachsgehäuse, das gibt es nicht mehr. Das gibt es natürlich dann heute nicht mehr. Außer Sie haben irgendwo noch einen Altbestand. Aber machen tut es keiner mehr. Könnte man 3D drucken, geht, aber wie oft brauchen Sie das? Das Gehäuse, das fährt zwar irgendwann gammelig, das hat irgendwann keinen Lack mehr, das hat vielleicht auch mal irgendwo aufgesetzt und hat einen Kratzer, aber dass das wirklich bricht, eigentlich das ist fast passiert fast nicht. Eine Kardanwelle würde man nicht im 3D-Druck machen, könnte man machen, wäre aber auch wieder unwirtschaftlich. Also die würde ich.
Achsteile, Querlenker oder sowas?
Haben wir gemacht. Wir haben für AMG Querlenker gemacht. Die kann man halt gewichtsoptimieren. Die sind halt teuer. Also das muss man einfach sagen. Wir haben für AMG gewichtsoptimierte Achsteile gemacht. Kriegst du halt keine Serienfreigabe, weil das haben wir dann bewusst nicht gemacht, weil wir wollten ja auch nicht in die Serie einsteigen, aber das geht. Und da haben wir einfach mal Machbarkeitsstudien gemacht. Da kriegt man dann durch die ungefederten Massen nochmal ordentlich nach unten. Da kann man selbst Traggelenkstrukturen oder sowas direkt mit andrucken, dass das Traggelenk quasi einfacher einzubringen ist wie heute. Also müssen Sie nicht mal mehr einschrumpfen. Da gibt es wirklich der Möglichkeiten unbegrenzt, weil sie können ja hinterschnittige Formen machen, die sie normal eigentlich nicht gießen können. Mhm. Drucken können sie alles. Ne? Das ist schon erstaunlich. Ja. Ja. Ich habe übrigens unten noch so ein kleines Kurbelgehäuse, kann ich Ihnen gleich noch zeigen. Motorkurbelgehäuse mit vorne einer Kurbel dran. Alles
in allem gedruckt, ne? Ja, ja. Und beweglich. Ja, ja. Das ist so faszinierend. Das ist, heiß, ja. Das ist wirklich.
Ist echt ganz, ganz toll. Ja, da haben wir viel gemacht. Ansonsten der Prototypenbau. Kann man natürlich nur bedingt was zu sagen. Sie sind halt immer, ich sage mal, deutlich früher dran. Ist ja ganz klar, man hat 2 Jahre vorher ungefähr die ersten Autos, also bis sie dann letztendlich verkauft werden. Man ist also gedanklich eigentlich immer mit anderen Autos beschäftigt. Man ist eigentlich ständig damit natürlich auch konfrontiert mit Innovationen. Also wenn ich an das Batterieelektrische denke, der N293, der EQC, ja, den mal zu bauen, ja, das war natürlich schon auch mal eine Herausforderung. Wie geht das alles? Die ganzen Sicherheitsstandards mussten wir erstmal mit der Werksfeuerwehr entwickeln. Also erstmal hinsetzen, was ist, wenn so eine Batterie fackelt, wenn so ein Auto sich erwärmt und so weiter. Und das ist bei den elektrischen wahrlich nicht ohne, ja. Und da haben wir viel Energie reingesteckt, vor allem unsere Feuerwehrexperten, mit der Fragestellung, was machen wir denn eigentlich? Ja, weil sie kriegen ja ein Auto, wenn die Batterie irgendwo steht, die müssen sie ja irgendwie rauskriegen aus der Halle. Man will ja nicht eine Halle mit 50.000 Quadratmeter abfackeln. Das ist ja nicht wirklich, kann ja nicht wirklich die Lösung sein. Also das war sehr, sehr viel spannendes Geschäft. Auch die ganzen Dinge, bis man dann solche Autos wirklich auf der Straße hat. Die Verfügbarkeit von Teilen, also diesen, nennen Sie es Rückstand zu Tesla oder zu Wettbewerbern, die früher elektrische Autos gemacht haben. Das ist natürlich etwas gewesen, das muss man einfach sehen. Man hat da lange Zeit einfach nichts gemacht, aus meiner Sicht durchaus guten Gründen, weil die Nachfrage wäre ja nach wie vor null, wenn sie nicht so subventioniert wäre. Mhm. Und rein kaufmännisch, wo ein Kunde nicht nachfragt, ist es auch nicht wirklich sinnvoll, Milliarden in eine Investition zu stecken. Außer man geht davon aus, irgendwann wird es so gepusht. Mhm. Das ist ja jetzt heute genau der Fall. Sie kriegen 6.000 Euro und das reicht bei einem kleinen Auto schon für die halbe Batterie. Das ist natürlich super. Fraglich und spannend wird es dann noch werden, wenn wir mal einige Jahre weitergehen. Und
2025. Nächstes Jahr können wir schon sehen, wie es bei den Hybriden ist. Ne?
Genau, genau. Wenn die Förderung mal sinkt, wenn dann mal auch der Wahnsinn beim Tanken noch mal mehr Methode bekommt. Also heute ist es ja noch so, dass sie vielleicht noch einigermaßen den Platz kriegen, wo sie dann eine halbe Stunde stehen. Aber stellen Sie sich mal vor, da stehen 3 vor Ihnen und die wollen auch noch jeweils eine halbe Stunde ihre Karre aufladen und Sie sind dann der Vierte in der Reihe, dann wird es dann halt schon extrem schwierig. Also ich glaube, dass die Diskussion zügig weggehen wird von Reichweiten hin zu Ladezeiten, hin zu diesen Dingen. Und da sind wir halt dann beim nächsten Problem, wenn Sie dann halt Ladeleistungen von 200-300 kW haben, dass Sie einigermaßen schnell laden könnten. Ja, die müssen Sie erstmal bereitstellen, die müssen Sie auch infrastrukturmäßig bereitstellen, die müssen Sie im Fahrzeug verarbeiten können, weil wenn Sie 300 kW Ladeleistung haben und 95% Wirkungsgrad haben, dann haben Sie halt 5% von den 300 kW, das sind immer noch 15 kW in Wärme. Jetzt können Sie sich ja mal ausrechnen, 15 kW ist, also wir haben hier im Haus 16 kW.
Okay, also so habe ich es noch nie gesehen, aber das ist so ein Thema. Und da müssen Sie Wärme wegkriegen. Ja, und da müssen Sie als Hersteller auch noch gerne Garantie geben wollen für diese hohen Ladeleistungen, weil so, das ist ja momentan das Problem. Ne? Das, so eigentlich wird es ja nicht empfohlen, so schnell so zu laden. Ist es,
nee, aber ich sag mal, wenn Sie in den Urlaub fahren, ne, also ja, ich glaube, das wird sich am Ende noch als die große Achillesferse herausstellen.
Ja, ich glaube, da lässt man den Wagen stehen und macht einfach eine Kreuzfahrt aus Umweltgründen.
Ja, okay, das ist aber wiederum nicht unbedingt im Sinne des Kunden und im Sinne der Automobilhersteller. Also Nein. Das muss man abwarten, das ist Ausblick. Ich kann nur sagen, das war sehr, sehr interessant, weil als wir dann diese Autos gebaut haben, waren natürlich die Gesprächspartner echt limitiert, ja. Also, weil man konnte sich mit wenigen unterhalten, ja. Weil
Elon Musk, den kennen Sie auch, antwittern können eigentlich.
Genau, ja. Also, wenn man auch der Vorstand ist ja regelmäßig da und dann sagt, ja, warum kommen denn die Autos nicht, ja. Kann ja kein Problem sein, ja. Wenn man halt keine Teile hat, ja, warum gibt es keine Teile? Ja, die Tücke steckt im Detail. Und man hat tatsächlich, und ich glaube, das gilt für das Gros der Automobilhersteller, man hat natürlich schon ein bisschen unterschätzt, was da dran ist. Tesla hat ja auch gesagt, wunderbar, wir haben jetzt die elektrischen, das haben wir im Griff, das bisschen Autobrauen drumherum, das machen wir so nebenher. Da sind sie ja heute noch eifrig am Üben. Ja. Das wird auch eine Zeit lang so gehen, ein vernünftiges Auto mit einem Setup zu machen, das wirklich auf dem Punkt ist. Das ist ja, kann man ja in jedem Test nachlesen, da sind sie noch ein gutes Stückchen weg davon, wenngleich die Fahrleistungen natürlich elektrisch für sich sprechen, ja nicht nur von denen, aber gerade von denen, da sind sie natürlich dem Wettbewerb einfach mindestens mal eine Generation voraus. Und so wie das halt schwierig ist, ich sage mal, ein Auto zu machen, das tatsächlich in den Fahreigenschaften perfekt ist, ist es halt auch schwierig. Das hat jeder der konventionellen Hersteller, glaube ich, ein bisschen unterschätzt. Das ist, sagen wir mal, perfekt auch im Elektrischen zu übertragen. Und deswegen waren ja auch diese Autos wie der EQS so wichtig, wo man mal gesagt hat, okay, anders als beim EQC, da wollen wir jetzt mal wirklich gucken, was geht. Mhm. Und der XX noch mal mehr mit der Idee mal 1000 Kilometer, auch wenn das natürlich unter Laborbedingungen, nicht Labor, aber ja, gut, unter günstigen aber, Bedingungen, ja, aber immerhin.
Aber im normalen Straßenverkehr war nicht gesperrt, genau. Das war Stau.
Es ist also, immerhin pari mit einem, sagen wir mal, W140, der hat einen 100-Liter-Tank, den kann ich auch, wenn ich gemütlich fahre, mit 10 Liter fahren, genau. Dann schafft der auch 1000, also das ist ungefähr gleich. Das ist ja schon mal ein Riesenschritt. Anders sieht es natürlich dann beim Tanken aus. 100 Liter haben sie in 2 Minuten getankt oder 3 Minuten, 100 Kilowattstunden oder 120, da dauert es ein bisschen länger, auch wenn sie große Ladeleistung haben. Aber das ist ein anderes Thema. Da muss man natürlich auch sehen, da findet natürlich auch eine Entwicklung statt. Und wo die Entwicklung hingeht, glaube ich, ist klar. Und es wäre ja nicht die erste, wo dann halt auch der politische Wille dann am Ende mittelfristig zumindest zum Erfolg führt. Mir hat es auf jeden Fall noch großen Spaß gemacht, im Prototypischen diesen Schwenk noch mitzumachen, bis einschließlich zum EQS. Mhm. War eine spannende Thematik, weil wenn man dann vorne aufmacht und da ist so gar nichts, ja, und Abgasanlagen nicht drin sind, und vor allem auch die Bremsanlagen, man das erste Mal sieht, also das ist schon etwas, also die Autos, auch der EQC, aber vor allem der EQS, das sind schon Bremsanlagen, die hat man früher im LKW-Bereich nicht gehabt. Gell?
Also echt, weil sie so groß sind? Ich dachte, die rekuperieren alles, da braucht man die Bremse doch gar nicht mehr.
Aber das stimmt, aber die Rekuperation könnte ja mal ausfallen. Und da ist der Gesetzgeber in der Zertifizierung gnadenlos.
Und da muss man ein 2,6-Tonnen-Auto.
Genau, da müssen Sie, wenn Sie sagen, Sie haben ein 2,6-Tonnen-Auto und es fährt 250 oder 200, dann sagt der Gesetzgeber, das ist ja in dem Fall EU-einheitlich zertifiziert, der muss halt so und so viel Bremsungen auf Null, muss der können. Also da habe ich schon auch die Dimension, Querstabilisator, auch Fahrwerksteile. Also das ist schon jetzt für den Pkw-Bau, habe ich gedacht, boah. Das ist aber schon echt heftig.
Und dass Sie das sagen, dass Sie das gedacht haben, obwohl Sie mit dem 140er eingestiegen sind in Ihr Berufsleben. Also das, wo man ja eigentlich sagt, das ist ja schon das Maximum gewesen. Aber das waren ja eigentlich zierliche Autos im Vergleich.
Alles zu seiner Zeit, ja.
Absolut.
Ja, zierlich ist der nicht. Also der ist heute schon auch immer noch. Aber es ist halt anders. Damals ist er halt gefahren und man hat ihn angeguckt, was ist denn das? Und heute, wenn er halt fährt, fährt er halt nicht auf. Außer, dass er ein bisschen irgendwie anders aussieht noch, aber... Von der Größe her ist er heute passend. Damals haben ihn viele halt als überhaupt nicht passend empfunden.
Im 220er hat man es ja versucht, ein bisschen glatt zu bügeln.
Ja, klar. Ja, aber da, das ist ja auch so ein bisschen, will ich sagen, in die Hose gegangen. Ja, da hat man es natürlich dann vielleicht auch ein bisschen übertrieben. Ne? Also diese Baureihe ist ja heute jetzt so nicht so übermäßig beliebt, sage ich mal, in den Mercedes-Fankreisen, jetzt nicht wegen der Form. Aber das ist natürlich schon auch so irgendwo eine grenzwertige S-Klasse. Auf der einen Seite fährt er sich schön, das muss man wirklich sagen, der 220 fährt gut, aber ich sag mal, den Geldschrankcharakter hat er natürlich nicht.
Nee, da ist er weit von weg.
Da ist er weit,
wirklich weit von weg.
Das ist schon der Hammer. Ja.
Also der 221, da bin ich auch großer Fan von, den finde ich
wieder
toll.
Der ist wieder deutlich besser geworden.
Gibt es eine Baureihe, die Sie favorisieren würden? Also wo Sie sagen, der ist für mich Mercedes at its best.
Also man muss es ja in der jeweiligen Zeit sehen, weil wenn ich jetzt sage 111, dann sagen sie natürlich, ja, der hat ja nicht mal ein Airbag, ja, das ist ja hinkend. Also ich glaube schon, die Baureihe 111 und 126 waren, glaube ich, schon sehr, sehr markant. Mhm. Vielleicht auch der 116er, weil 126 ist ja eigentlich ein weiterentwickelter 116er.
Das ist schon die S-Klasse, die Anfang der 70er, 72, glaube ich,
rauskam. 72, ja. Weil da waren halt auch, sagen wir mal, jeweils die handelnden Personen bei uns im Vorstand, waren Vollblutingenieure, das waren die ehemaligen Entwicklungsingenieure.
Breitschwert und
Professor Breitschwert und natürlich auch vorher Scherenberg. Scherenberg hat den 116er gemacht. Und da haben wir eben auch noch Rennen gefahren, also nicht Formel 1. Da kann man ja nicht so viel übertragen, weil so ein Spoiler, der bei der Aerodynamik in der Formel 1 super ist, den wollte ich jetzt nicht unbedingt an meiner C-Klasse und wahrscheinlich viele andere auch nicht. Aber im normalen, im Tourenrennsport, da konnte man natürlich viel mitnehmen. Und Mercedes hat ja auch mit dem C111 ums Haar, hätten sie ja einen Supersportwagen 1969 gehabt. Und diese ganze Technik, die da rein entwickelt wurde, ist ja gnadenlos auch in die S-Klasse dann eingeflossen. Also Vorderachse C111 zu W116 ist verdammt ähnlich. Also da können Sie Teiletausch machen. Ja. Hinterachse Dito. Also da ist schon viel gleich. Auch einige andere Komponenten. Deswegen würde ich sagen, also wenn man die gesamte Firmengeschichte sieht, ich glaube 1959 die Baureihe 111, da glaube ich war der Abstand zum Rest am größten. Und da empfehle ich Ihnen auch mal die Testberichte von 59 zu lesen. Also da würden Sie heute sagen, das ist ja unerträgliche Lobhudelei. Da schreibt dann die Automotorsport, nichts ist irgendwie gemacht, jedem noch so kleinen Winkel ist der Wunsch nach Perfektion absolut unverkennbar. So, ich habe das alles hier, aber so wortwörtlich kann ich es. Aber es ist schon beeindruckend, das zu lesen. Und wenn man dann halt auch, ich habe ja auch einen 220 SE, ist jetzt dann 60. Wenn man den dann vergleicht und den mal so auf einer Automesse mit den, wenn Sie so wollen, Wettbewerbern vergleicht, die eigentlich gab es das gar nicht. Also es gab also so ein Opel Kapitän, das ist kein Auto dagegen. Ja, also die haben da so einen Sprung gemacht. Der hat ja keinerlei Sicherheitsfeatures drin. Ja, auch von den Fahrleistungen. Ja, egal wo. Der hat das einzige erste Auto überhaupt mit Crash-Sicherheit. Und das vielleicht noch zum Abschluss. Das habe ich auch mal mit unserem Vorstand, mit meinem Zuständigen diskutiert. Das wusste der, glaube ich, auch nicht im Detail. Firmenphilosophie. Der Bela Bareni, das wissen ja die meisten, hat ja dieses Sicherheitskonzept, das man im W111 verwirklicht hat, hat er ja maßgeblich erfunden. Also dieses Knautschzonenprinzip, wenn man das Auto anguckt, das ist ja auch innen, ich sage mal, sehr, sehr gut gemacht diesbezüglich. Der Clou ist nur, und natürlich kennt heute jeder den Crashtest von der Flosse. Das Interessante, und das ist, glaube ich, gut zum Abschluss, ist die Firmenphilosophie. Man hat geglaubt, der Bela Bareni hat gesagt, so geht es. Und man hat das Auto auf den Markt gebracht im Juli 1959 und im November 1959 den ersten Crash gemacht. Das ist der Wahnsinn, oder?
Das ist der danach?
Ja, man hat so viel Vertrauen, so viel Gottvertrauen gehabt, dass man mit diesem Auto den Meilenstein schlechthin macht und dass das alles so funktioniert, ohne es überhaupt erprobt zu haben.
Wahnsinn.
Ja, heute würde man sagen, es ist fahrlässig.
Und der Crashtest hat es bestätigt, aber, ne?
Das war in jeder alles, Beziehung sogar besser.
Das ist das Besondere.
Ja. Ich habe mit dem Professor Huber, der war ja auch lang unser Entwicklungschef für Aufbau, da mal drüber gesprochen. Der ist auch schon viele, viele Jahre im Ruhestand und der hat mir das auch nochmal bestätigt. Es ist wirklich so gewesen, man hat in keinem einzigen Punkt hat irgendwie die Realität sozusagen nicht zusammengepasst, sondern man ist teilweise sogar angenehm überrascht worden. Man hat die Tests ja dann auch bis in die späten 60er Jahre noch weitergemacht, übrigens auch stark unterstützt von staatlicher Seite. Das Bundesamt für Straßenwesen hat sich damals sehr dafür interessiert, zwecks Unfallvermeidung und auch die Leitplankenentwicklung hat man dann auf Basis dieser Erkenntnisse mit den Crashtests hier aus Sindelfingen gemacht und hat es auch vor allem bezahlt, was natürlich das Unternehmen damals sehr gerne mitgenommen hat und hat noch viel Geld bekommen. Dafür hat dann Deutschland sozusagen die ersten vernünftigen Leitplanken bekommen, die mehr sind als nur tumbe, ich sage jetzt mal, Betonstäbe oder sowas, oder Betonmauern. Das ist eine sehr, sehr gute Sache. Aber ich fand es absolut bemerkenswert, dass Bareni es alles aufgezeichnet hat und man hat die gesamte Konstruktion so gemacht. Und so ein W111 ist wirklich so verschachtelt, so verklüftet, aber heute noch toll anzugucken, wirklich im Detail. Das ist einfach super. Und wenn man das sieht, ich glaube, BMW war damals quasi kurz vor der Übernahme, kam ja dann später mit der neuen Klasse, zwei Jahre später. Tolles Auto, aber auch in einer ganzen anderen Fahrzeugklasse.
Ja, klar, natürlich. Ja, weil Mercedes ja lange nicht beackert.
Ja, ne? Kein Wunder war es dann so, dass eigentlich mit Auslauf der Heckflosse schon Opel eigentlich keine Rolle mehr gespielt hat. Mhm. Innerhalb von einer kurzen Zeit, weil ich glaube, selbst der Dümmste hat gesehen, ja, also da ist jetzt jemand auf dem Markt, also da kann man eigentlich nicht ernsthaft mehr ein Opel kaufen. Und wo dann sozusagen Admiral und Co. dann in der B-Baureihe kamen 1969, die haben ja dann schon auch verkaufsmäßig keine Rolle mehr gespielt. Mhm. Und das ist, glaube ich, genau daher kommend, dass in der Phase wirklich eben auch man sehr stark darauf bedacht war, wirklich für den Kunden auch das Beste zu liefern. Schade eigentlich im heutigen Sinne nur, dass man das im Korrosionsschutz nicht geschafft hat. Mhm. Nicht nur Mercedes nicht, sondern auch alle anderen nicht. Diese Autos damals haben ja, ja gerostet wie unglaublich.
Das stimmt, ja.
Baujahr 64 ist die kürzeste Lebenszeit aller Fahrzeuge gewesen von Deutschland seit 1949. Die 64er Jahrgang, Produktionsjahrgang 64, hat 7,1 Jahre gehalten.
Nur bei Mercedes oder alle?
Nein, alle.
Alle Autos in Deutschland?
Alle Autos.
Echt tatsächlich?
7,1
Jahre. Das ist eine interessante Zahl.
Das ist Wahnsinn, gell? 1964 war, wenn du so willst, die schlechtesten Autos. Wobei das natürlich hinkend ist, wie viel ist gestreut worden, wie kalt war die Winter, da kommt vieles mit
rein. Ja, okay, aber
einfach mal statistisch, jetzt 7 Jahre.
Was ist die beste, das Beste? Gibt's
ja, ich würde sagen 1990.
Ah ja, okay. Hängt vielleicht auch, also wenn man es über alle Autos sieht, dann ist es wahrscheinlich der Golf 2, der komplett zugesorgt war, weil es natürlich auch die Masse an Autos ist.
Golf 2 ist sehr gut, auf jeden Fall sehr gut. Also Langzeitkorrosionsuntersuchungen hat man ja auch immer gemacht im Haus und der 201 und der Golf 2 waren die Autos. Das beste Wettbewerbsfahrzeug war der Golf 2. Und das beste eigene Auto war der 201.
Echt? Ja. Und nicht die vollverzinkten Porsche,
die
damals schon kamen?
Nee.
Okay.
Ja, weil bei denen muss man ja Folgendes sehen. Die Autos, die man damals erprobt hat, die hat man ja immer einem ziemlich gnadenlosen Prozedere unterzogen. Also die sind ja täglich gefahren, täglich geduscht, immer durch das Salzbad durchgefahren. Das macht ja kein Porsche-Fahrer. Das heißt, das tolle Image, was sie jetzt heute von Porsche haben, und das will ich ja gar nicht schmälern, das liegt natürlich zum guten Teil auch daran, dass die Autos halt nicht im Alltag gequält werden, nicht im Salznebel von Stuttgart nach Hamburg gefahren werden und zurück.
Selten, ne? Das stimmt.
Und das sind aber die anderen. Aber der Golf 2, der hat
das mitgemacht.
Deswegen diese Testkriterien, die hat man halt, ich sage mal, das ist schon ein harter Alltag. Das sind 6 Jahre schwerster Einsatz. Ja. Und die hat man halt in einem RAF-Test, packt die zusammen. Und da hat man halt Fremdfahrzeuge. Und da, also mein Kenntnisstand war, da war der Golf 2 am besten von den Fremdfahrzeugen. Und der 201, aber mit Sakko-Bretter, das war irgendwie 89 oder 90.
Spät, ne?
Ja. Und die sind auch super. Also es gibt natürlich wie immer ungepflegte Autos, die sind heute auch platt, aber ein Freund von mir hat die Tochter jetzt, ein 190e 2,6, ein 91er, der sieht aus wie gerade aus der Fabrik. Echt Wahnsinn.
Toll, ja. Und extrem kleine Autos, wenn man da jetzt drin sitzt.
Wenn man heute drin sitzt, ja. Ich habe den ja auch noch gefahren als Neufahrzeug, aber toll.
Ja.
Toll, ein super Auto, aber klein. Ja. Also immer da, große Familie, das war nichts. Aber für ein Single oder für ein junges Paar, super.
Gutes Auto. Mag ich auch den E30, mag ich auch gerne. Also den Wettbewerber, da sind beide und natürlich extrem, auch durch die DTM, haben die so einen Charakter bekommen, die beiden Autos.
Die E30 ist auch ein großer Wurf gewesen.
Ja, ja.
Also, das war auch immer, ich hatte ja, muss ich sagen, auch immer, auch im prototypischen, hat man so mit den Kollegen immer wieder mal einen Austausch gehabt, auch mit von Audi und so weiter. Und natürlich, wenn man eine Fahrzeugfreigabe gemacht hat, immer auch die Wettbewerber. Und also das war schon eigentlich klar und das haben uns die BMW-Kollegen bestätigt. Also die wussten genau, wenn jetzt das Kapitel Fahreigenschaften kommt, dann waren die sehr entspannt, wenn die in der neue Mercedes kam. Und wenn der dann mal so auf gleichem Niveau war, dann waren die schon, also der 204 haben sie gesagt, ja, ist aber schon richtig gut, ja. Also aus deren Sicht so 98% an BMW dran und wir haben so gesagt 99%, aber das war mehr so scherzhaft. Ja. Aber nein, ernsthaft, also das war schon wirklich immer so, die BMWs sind von den Fahreigenschaften schon sehr, sehr gut abgestimmte Autos. Die haben auch geguckt immer, dass sie im Triebstrang möglichst wenig Verluste haben, kleine Ersatzträgheitsmomente, kleine Kardanwellen, kleine Hinterachsmittelstücke, wenig Getriebeverluste. Das haben die konsequent durch den ganzen Triebstrang gemacht. Und da hat man auch mehr auf diese Dinge einfach geachtet. Und deswegen, glaube da, wo der Fokus des Unternehmens drauf liegt, ja, da kommt was raus. Und da, wo man nicht hinguckt, das ist wie zu Hause auch, da sammelt sich der Staub. Ja. Und keiner guckt überall gleich hin, das ist unrealistisch, das gibt es einfach nicht. Jeder guckt aus seiner Brille und jeder hat seinen Fokus. Deswegen sind diese Vergleiche, finde ich auch immer sehr, sehr spannend. Und letztendlich, was dann wirklich im Summenpaket besser ist, da können Sie auch in der Motorpresse 2 interviewen, die alle die Autos gefahren haben. Sie werden dann nie ganz gleich, selbst unter Experten. Ja. Und ich sage mal, so ein Auto wie der 140, der hat man ja jetzt extrem in die eine Richtung positioniert. der ist natürlich in der anderen, also fahrdynamisch, das ist nichts, der ja, echt Banane. Ja, genau. Da ist der zwar besser als der 126, aber mit einem heutigen Auto fährt er einfach nur alt. Punkt. Ja. Aber so wie der abtastet, ich habe einen Mitarbeiter, einen ehemaligen, dessen Vater hat einen Reifendienst. Und da bin ich vor 2-3 Jahren gewesen mit dem 140er zum Nachwuchten. Und der ist Fahrzeugversuch in der C-Klasse schon seit vielen Jahren. Also der ist Versuchsfahrer den ganzen Tag. Und er sagt, oh, na, darf ich spät mitfahren, wenn Sie jetzt Probe fahren, ob es jetzt in Ordnung ist? Ich sage, ja klar, so gut gerne. Dann ist der Reihgesessen. Und dann sind wir bloß die ersten paar Meter da in Waldenbuch gefahren. Und sagt er, boah! Jetzt bin ich das erste Mal so 140 gefahren. Das ist ja Wahnsinn, wie der abtastet. Dagegen sind ja unsere heutigen Autos Hoppelkisten. Da sage ich, ja, jetzt zeige ich Ihnen mal was anderes. Und dann ist da so eine Spitzkehre. Da bin ich ein bisschen flott gefahren, habe das Lenkrad rumgezogen. Und dann sagt er, oh, das ist aber jetzt seekrank, oder? Dann sage ich, merkst du was? Dann sagt er, ja, jetzt merke ich es ja. Also auf der einen Seite sagt er, das ist ja Wahnsinn. Man merkt ja kaum, dass man einen Randstein runterfährt. Auf der anderen Seite, ja. Die Frage ist ja nur, ist das, was man heute macht, noch tatsächlich genau auf den Punkt im Kundensinne? Mhm. Weil ich sehe eigentlich nur noch Leute, die auf der Straße rumschleichen, teilweise wegen Tempolimit, aber auch wenn es frei ist, tuckel, tuckel, tuckel. Und also das, was heute gefahren wird, kann eigentlich jeder VW-Käfer. Mhm. Während in den 70er Jahren, da hat man es echt noch knacken lassen, selbst in den 80ern, wenn da Schnee im Schwarzwald war, da bin ich ja immer extra hingefahren, da hast du die ganzen Verrückten, wie ich gesehen, die im Schnee rumgebrettert sind, bis tief in die Nacht rein. Ja, ja. Und gib ihm Saures. Ja. Und Grenzbereich, alles andere zählt nicht. Und heute machen wir Autos, die 250 können mit Anhänger, ja, und du darfst nirgends mehr fahren und der Komfort bleibt auf der Strecke. Und früher haben die Autos, hätten wir es fahren können und die Autos haben es eigentlich hergegeben. Also irgendwie schon ein bisschen grotesk.
Eigentlich das ist fast ein gutes Schlusswort, ne? Das ist eigentlich so absurd. Ne? Auch ja. was ich ja immer verrückt finde, sind so Limousinen, also so wirklich große Limousinen mit nur noch so einer ganz dünnen Gummiwurst auf den Felgen.
Ja, klar. Also Serie 30 Reifen, ja.
Das ist unglaublich, ne?
Ja, und dann kann man zwar wirklich, ich sag mal, um die Kurven brettern wie ein Irrer, aber...
Für was?
Für was, ja. Genau. Und deswegen auch Ihre Frage eingangs, 140, ich habe dann auch gedacht, boah, kann man den kaufen, also mit 200 PS knapp. Und dann gefahren, dann denke ich, ja, der fährt auch seitig, der fährt auch schön, ja. Und klar, wenn du drauf trittst, also diesen hier macht er nicht. Ne? Aber dann habe ich gedacht, brauche ich das, ja. Wir haben mehrere 500er, also jetzt den CL und den SL 500, ja. CL 500, C215, da kann man ja auch schnell fahren damit. Ah, okay, also brauchen wir ja nicht unbedingt mit dem 140er. Und meine Frau liebt den 140er. Die fährt den total gerne.
Ich habe sehr tolle Autos im Fuhrpark. Also das klingt auf jeden Fall interessant. Jetzt bin ich umso gespannter, wo Sie Ihre letzten 50 Liter reinkippen.
W111.
W111 und auf welcher Strecke?
Auf welcher Strecke? Ich glaube, da würde ich letzte 50 Kilometer, da würde ich, glaube ich, die Alp nehmen, da würde ich Richtung Bodensee über die Alp fahren, weil das ist eine wunderschöne Landschaft und da fährt man eigentlich immer so zwischen 70 und 120, vergessen wir mal Tempolimit 100, aber da fährt man so zwischen 70 und 120 und das ist der Bereich, wo die Flosse einfach top ist. Ja. Das ist die komfortmäßig super, geräuschmäßig akzeptabel, das ist einfach super.
Herr Wippern, vielen, vielen Dank.
Gerne.
Ganz, ganz toll.
Das war Bernhard Wippern und ich weiß nicht, wie es euch beim Anhören ging, aber bei mir liefen gleich erstmal parallel die bekannten Gebrauchtwagenportale heiß. Und ich musste ihn vor der Veröffentlichung übrigens noch einmal kurz anrufen und hatte dann noch eine Frage zu einem bestimmten Modell und zack, war wieder eine Stunde um und ich hätte gleich noch eine Folge aufnehmen können. Also vielleicht kann ich ihn ja irgendwann einmal überreden, mit mir und meiner Videokamera um so einen 140er herumzulaufen und auf ein paar Details einzugehen. Jetzt ist aber erstmal Schluss für heute. Bis zur nächsten Woche und bleibt gesund.
Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de.